ist so, der Ernährungspodcast mit Achim Sam und Julia Rohrmoser.
Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen. Ihr hört Ist so, den Ernährungspodcast mit Achim Sam und mit mir, der Julia Rohrmoser.
Guck mal, sie stellt sich selber vor. Die Julia Rohrmoser, ich wollte dich mal ohne irgendwie Blödelei,
einfach mal normal vorstellen.
Meine Lieblings-Julia Rohrmoser.
Oh, wie schön. Ja, schön, Achim, dass du am Start bist. Schön, dass ihr alle am Start seid. Und ja, ich muss sagen, das heutige Thema ist für mich persönlich echt eigentlich so im Alltag ein Dauerthema. Ne? Unsere Hardcore-Isso-Fans wissen das ja schon. Ich bin Morningshow-Moderatorin und das Thema Schlaf kommt da bei mir ziemlich oft zu kurz. Du erwähnst ja so oft immer in den Podcast-Folgen, ne, wie wichtig Schlaf ist. Und ich muss ja immer um 4.15 Uhr jeden Morgen aufstehen. Und natürlich gehe ich nicht immer um 9 Uhr schlafen. Ne? Muss ich auch einfach sagen, gerade im Sommer ist es super schwer, wenn die Tage so lang sind. Da willst du ja nicht der Einzige sein, der irgendwie schon um, 21 Uhr oder so schläft.
30.
Ja, genau. Und das ist ja so ein Problem, das viele Menschen betrifft, nicht nur mich, die in Schicht arbeiten. Aber Schlaf ist ja verdammt wichtig, das sagst du ja immer, ne, Achim?
Ja, und es kann auch tatsächlich ein Riesenproblem sein, wie bei dir. Ne? Also Schlaf ein traumhafter Zustand.
Ja, vorweg. Muss man sagen.
Schlaf ist einfach wichtig, also weil der Körper vollbringt ganz Großes im Schlaf. Die Zellen werden aktiviert, es werden Schäden werden repariert, der Körper regeneriert, Wachstumshormone werden optimiert und gebildet. Ist ganz wichtig, nur im Schlaf. Also Wachstumshormone sind auch wiederum für die Fettverbrennung verantwortlich und so. Also guter Schlaf ist ein enorm wichtiges Element zur Gesunderhaltung und auch für die sportliche Leistungsfähigkeit. Also auch für einen gut aussehenden Körper, für Kreativität, Konzentrationsfähigkeit, dass man gut gelaunt ist, kennt jeder von uns, wenn man schlecht geschlafen hat, heißt ja nicht auch umsonst so, hast wieder schlecht geschlafen oder so.
Naja.
Und die Fettverbrennung wird auch mit im Schlaf gesteuert, wiederum über die Wachstumshormone. Und es ist auch wie eine Beauty-Farm so eigentlich das Bett. Wer schön schlank und stark sein will, der muss einfach schlafen, weil diese Zellerneuerung, die findet hauptsächlich in der Nacht statt. Ich weiß nicht, ob du das kennst, Benjamin Franklin, der hat mal gesagt, early to bed and early to rise makes a woman and a man healthy, wealthy and wise. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, das Woman habe ich da reingedichtet, weil damals war es noch nicht so mit der Gender-Diskussion. Ne?
Also, ach, das hast du jetzt auch schon.
Ja, normalerweise heißt es early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy and wise.
Wahrscheinlich sind wir Frauen das so oder so schon.
Aber ja, noch eine Sache, Thema Sport. Ganz wichtig, dass man gut schläft. Also gibt es Untersuchungen, gute Schläfer, die sprinten 5-10% schneller, können motorische Bewegung 20% schneller ausführen. Das ist eine ganze Menge. Ohne, dass man schludert und haben am Ball, also beispielsweise im Fußball, eine 10% höhere Trefferquote und die Treffgenauigkeit, die steigt sogar um bis zu über 40%. Natürlich immer im Vergleich zu Menschen, die schlecht schlafen, wenig schlafen, aber das fand ich schon echt eine ganz ordentliche Nummer. Ne?
Ja, und im Umkehrschluss jetzt gefragt, was passiert denn, wenn wir zu wenig schlafen? Weil du hast ja gerade die ganzen Vorzüge von Schlaf erzählt, aber bei mir jetzt zum Beispiel ist ja eher das mangelhaft.
Also, gibt es eine interessante Untersuchung oder eine Studie der Columbus University in New York. Schläft jemand weniger als 4 Stunden, dann steigt das Übergewichtsrisiko um 73% im Vergleich zu 7 Stunden Schläfern.
Okay.
Das ist schon
das
krass,
ist
73%.
Ja.
Bei 5 Stunden um 50%, bei 6 Stunden um 23%. Das ist schon echt enorm.
Das ist richtig krass.
Also Schlafmangel macht hungrig. Ne? Man muss sich überlegen, wer zu wenig schläft, der wird das Hungerhormon Ghrelin angeregt und das Sattmacherhormon Leptin wird gesenkt und das führt zu stärkerem Kohldampf und das wiederum führt dazu, dass man im Tag danach, also wenn man wenig geschlafen hat, um bis zu 900 Kilokalorien mehr verputzt, als wenn du normal schläfst und gut schläfst. Und das ist auf Dauer gerechnet, wenn du jetzt also, sagen wir mal, 10 Nächte schlecht und wenig schlafen würdest, wären das 9000 Kilokalorien. Das war nur über den Daumen 1,5 Kilo reines Fett, was du dann einfach zusätzlich dir drauffutterst, wenn du schlecht schläfst.
Ja.
Und das ist ein Riesenproblem tatsächlich bei Schichtarbeitern oder bei Morningshow-Redakteurinnen und Redakteuren und Moderatoren, weil du quasi nicht in diese Tiefschlafphasen kommst, wo es wichtig ist, eben diese Hormone zu produzieren. Also da, und noch so ein Ding, was echt verrückt ist, Das ist aber nicht alles. Wer kurz oder nur kurz im Bett bleibt, wenig schläft, der sieht älter aus und man muss früher mit altersbedingten Krankheiten rechnen. Gibt es eine Untersuchung der Europäischen Schlafgesellschaft, die bestätigt, dass Kurzschläfer weniger attraktiv empfunden werden. Also Männer, die weniger als 5 Stunden schlafen, die bilden 10-15% weniger Testosteron. Also das Männlichkeitshormon, ja. Frauen brauchen das übrigens auch. Man altert schneller. Mhm. Und im Laufe des Lebens sind das also durchschnittlich 11 Jahre, wenn man schlecht schläft, die man dann älter ist. Also das biologische Alter ist dann weit fortgeschritten.
Hey, das ist ja voll
total
krass.
Total irre. Aber wenn du mal überlegst, wie viel Prozent unserer Zeit wir tatsächlich so im Bett verbringen und mit Regeneration beschäftigt sind, ist das eigentlich gar nicht so so verwunderlich. Ne? Also
das sind krasse Fakten und Statistiken. Hauen mich immer wieder um jetzt als manche Moderatorin, muss ich sagen. Ja, und wie sieht denn der perfekte Schlaf aus? Kannst du das auch sagen? Weil ne, du sagst ja immer von gerade auch Schlaftherapien und Schlafoptimierung und so. Wie sieht denn so ein guter Schlaf aus?
Also noch eine Sache ganz kurz, weil du immer sagst, Thema Figur und und ich merke das. Es ist definitiv so, dass man genügend Schlaf braucht, wenn man auch eine gute Figur haben will. Also Bodybuilder, Figurtuner kennen das, wer schlecht schläft, hat mehr Probleme abzunehmen und sich runterzuschredden, als wenn du gut schläfst. Deshalb ist auch da Schlaf wichtig. Schlafmangel macht hungrig und genügend Schlaf fördert hingegen die Fettverbrennung. Also das kann man sich vielleicht nochmal so merken.
Ja,
dann hast du gefragt, wie der perfekte Schlaf aussieht.
Ja, ich bin gespannt.
Also weniger als 5 Stunden, die reichen auf Dauer nicht aus, um dauerhaft fit und gesund zu bleiben. So kann man das eigentlich sagen. Also der Mensch verbringt am besten so 7-8 Stunden schlafend. Das ist eigentlich ideal. Aber diese Positivwirkung lässt sich auch nicht endlos verlängern. Das heißt, also wenn ich jetzt immer länger schlafe, dann gibt es Studien, dass man statistisch gesehen wiederum eine kürzere Lebenserwartung hat. Also wenn man sich überschläft sozusagen.
Das gibt's
ne?
auch. Okay.
Also Schlaf nicht in Massen, in Maßen, dass man versucht gut zu schlafen.
Aber das sagst du ja eh mit allem immer. Ja.
So ist es. Also 7-8 Stunden ist wichtig. Unter 5 Stunden oder 6 Stunden wird es auf Dauer kritisch. Und alles, was drüber ist, dann letzten Endes auf Dauer auch und erhöht dann auch eher oder verkürzt dann eher die Lebenserwartung. Ne?
Okay.
Aber man muss dazu sagen, dass beim Schlafen also nicht nur auf die Dauer ankommt, sondern vor allem auch auf die Schlafqualität. Also jede Phase im Schlaf hat eine eigene Funktion. Tiefschlafphase zum Beispiel hat für Sportler wiederum eine große Bedeutung, weil da die Regeneration stattfindet der Zellen. Also Verletzungen werden geheilt und so weiter. Ne? Und einige Zellen sind einfach besonders aktiv. Wachstumshormone, Zellwachstum, Reparaturvorgänge etc. Also die Tiefschlafphase ist gut, dass man da auch reinkommt und nicht so leicht schläft. Deshalb helfen oftmals Schlafmasken, dass man ganz dunkel schläft. Dann wird besonders Melatonin gebildet. Also das würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, dass du also möglichst wenig Lichtquellen hast, weil du dann eine gute Melatoninproduktion hast und dann in diese Tiefschlafphasen kommst.
Okay. Möchtest du noch was ergänzen zu, wie ein perfekter Schlaf aussieht?
Ich möchte immer was ergänzen.
Ich kenne dich doch.
Also Verena, meine Frau, die wacht immer zwischendrin irgendwie mal auf und so und sagt dann immer, ja, heute Nacht war ich 18 Mal wegen dir wach, so nach dem Motto. Oder 25 Mal. Also normalerweise ist es kein Problem, das hat die Natur sogar so vorgesehen, dass man immer zwischendrin mal aufwacht und mal wach wird. Manchmal ist es aber auch sozusagen gelernt, also dass sie das schon kennt, dass ich schnarche und dass sie dann XY pro Nacht wach wird. Und da habe ich von einem Schlafexperten gelernt oder durfte lernen, der hat gesagt, einfach mal umgedreht ins Bett legen. Also dass man quasi nicht Kopf am Kopfende, sondern sich einfach mal auf die andere Seite legt, Kopf ans Fußende. So, dann wird sozusagen das, was man vorher erlebt hat im Bett, wie oft man da immer pro Nacht wach war, gelöscht. Und man wacht morgens auf oder wenn man in der Nacht aufwacht, dann erinnert man sich am Tag danach, ui, ich habe mich jetzt 2-mal gefragt, wo bin ich überhaupt hier irgendwie? Und ich war ja nur 2-mal wach heute Nacht. Also es kann sein, dass man das lernt und dass sich das psychologisch dann verankert und man denkt, boah, ich werde ja so oft wach in der Nacht. Es ist aber in der Tatsache gar nicht so, weil man dieses sensible Schlafverhalten lernt. Und das kann man einfach mal testen, indem man sich mal umgedreht ins Bett legt und dann mal guckt, ja, werde ich wirklich genauso oft noch wach? Ja,
das ist sehr spannend.
Oder nicht. Muss man ausprobieren.
Ich werde es wirklich mal ausprobieren. Und klar, Ernährungspodcast, deswegen muss ich das natürlich hier auch fragen. Gibt es auch Lebensmittel, die einen vielleicht müde machen? Man wird jetzt abends nicht müde oder so, und dann gibt es da irgendwas, was ich dann noch trinken oder essen kann, um das zu beschleunigen? Zum Beispiel warme Milch mit Honig, das hat zum Beispiel meine Mama mir damals immer als Kind gemacht. Hat das überhaupt was gebracht?
Das ist so der Klassiker und tatsächlich auch ganz wirksam. Also für guten Schlaf ist ja das Hormon Melatonin zuständig, das kennen wir ja. Und wenn es draußen dunkel wird, dann fängt der Körper an, mit der Produktion dieses Müdemachers oder dieses Müdemacherhormons Melatonin, das zu bauen, das herzustellen. Also deshalb, da merkt man schon mal, dass es wichtig ist, wie ist die Lichtquelle, wird es dunkler, wird Melatonin gebildet. Ne? Aber um dieses Melatonin zu binden, ist wiederum ein anderes Hormon wichtig, das ist Serotonin. Und das steckt zum Beispiel in Bananen und Pflaumen. Jetzt mag man aber denken, dann esse ich doch die einfach und dann bilde ich ja dann auch viel Melatonin, kann gut schlafen. Das ist aber nicht so, weil dieses Serotonin nicht die selektive Blut-Hirn-Schranke überwinden kann. Dafür braucht es wieder eine Aminosäure, eine essentielle, namens Tryptophan. Und die ist wiederum in Fleisch, Fisch, Nüssen, aber auch in Milchprodukten, also in der Milch vorhanden.
Ah, okay, sehr gut.
Und der Trick für die optimale Aufnahme besteht also in der Kombination aus Protein, Eiweiß, das ist ja in der Milch, und Kohlenhydraten, wiederum im Honig, um die selektive, die Blut-Hirn-Schranke zu überwinden. Und deshalb ist es eigentlich ein ganz guter Trick mit der Milch und mit dem Honig. Und ja, und außerdem sorgt quasi das Kohlenhydrat, der Honig, dafür, dass der Insulinspiegel steigt und dadurch wird auch quasi der Gang ins Gehirn zur Produktion wird dann freigemacht. Ne? Also die Verwandlungsprozesse davon Tryptophan über Serotonin, Melatonin, die sind wahnsinnig kompliziert, aber die Folgerung daraus ist ganz einfach, um das Müdewerden mit Nahrungsmitteln oder mit Lebensmitteln zu unterstützen, eignen sich sowas wie Walnüsse beispielsweise oder Sojabohnen, die haben dann einen hohen Gehalt, und die Milchprodukte in Kombination eben mit Kohlenhydraten.
Sehr gut, okay, das heißt, wir können jetzt weiterhin Milch mit Honig trinken abends, aber was esse ich denn jetzt am besten vorm Schlafengehen? Weil man kennt das ja immer, wenn man dann nachts zum Beispiel im Bett liegt, oh, ich habe jetzt zu schweren Magen oder jetzt habe ich zu wenig gegessen und man kann dann deswegen nicht schlafen. Es ist ja immer so irgendwie so ein schmaler Grat.
Also du musst dir zunächst die Frage stellen, will ich abnehmen oder will ich gut schlafen? Also die Low-Carb-Ernährung und insbesondere Verzicht auf Kohlenhydrate am Abend gilt zu Recht ja als Schlankmacher, das ist klar, aber man schläft meistens nicht gut, weil reines Protein in der Regel ein Wachmacher ist. Es braucht also quasi die Kombination mit Kohlenhydraten, mit dem Honig, dass ich dann müde werde, um diese selektive Hirnschranke zu überwinden. Deshalb würde ich sagen, ist so ein Kompromiss. Letzte Mahlzeit, die machst du dir einfach so eine Mischung aus Protein und komplexen Kohlenhydraten, also das sind meistens dann eben Vollkornprodukte oder eben al dente gekocht oder Basmati-Reis und so weiter. Und dass man die 4 Stunden vorm Schlafengehen etwa isst. So, okay. Dann ist sie nicht mehr allzu belastend, es ist eigentlich gut verdaut und du schläfst dann in aller Regel gut, weil du die Verdauungsprobleme und so da nicht hast.
Okay, mega crazy. Und hast du ansonsten noch irgendwelche Tipps zum Thema Schlaf?
En masse. Also gerade bei Sportlern würde ich sagen, dass man jetzt nicht unbedingt probiert, am kurz oder abends eine harte Trainingseinheit zu absolvieren, weil es natürlich wach macht, ne? Sondern dass man das eher vielleicht versucht, am Nachmittag zu trainieren und so. Und ja, also dass man versucht auch, wenn jetzt jemand quasi nur morgens trainieren kann, dass man das nicht unterbricht und dann quasi seinen Schlaf vernachlässigt, wenn ich ein Training immer nur morgens absolvieren kann, dass man da auch einen Rhythmus reinkriegt. Wichtig ist auch, dass man einen festen Rhythmus findet, also dass man was für Mahlzeiten gilt letzten Endes auch für den Schlaf. Also, dass man sich ungefähr drauf verlassen kann, ich krieg so und so viele Stunden und ich schlafe von dann bis dann. Also, wenn es irgendwie möglich ist, dann, dass man sich nicht aufregt, bevor man ins Bett geht. Und wenn man Aufreger hat oder einen spannenden Film gesehen oder irgendwas, dass man versucht, noch so ein bisschen runterzukommen, so einen Calm Down hat, die Gedanken nicht so sehr mitnimmt und dann lange wach liegt und sich so runterdreht. Das geht, wenn man beispielsweise, also das Handy würde ich auf jeden Fall ausschalten, auch diese ganzen Störquellen und Elektrokram. Also ganz schlimm ist, wenn du so einen WLAN-Router oder sowas im Bett stehen hast oder wenn ständig irgendwie was blinkt im Schlafzimmer, dass man versucht, das einfach runterzudimmen und da kein Aufreger mehr im Schlafzimmer hat. Mhm. Da kann man auch oft mit Meditationsmusik oder dass man da Einschlafgeschichten hört oder wie auch immer.
Das habe ich auch mal gemacht.
Dass man eigentlich auf andere Gedanken kommt. Mhm. Ne?
Okay, sehr gut. Also keine Horrorfilme mehr abends.
Dann frische Luft, ganz wichtig. Also nicht zu stickig schläft, sondern dass man einfach frische Luft hat, viel Sauerstoff. Dann, ich würde die Heizung im Schlafzimmer ausschalten. Also auch möglichst kühl schlafen. Wir haben das in der Folge gelernt mit Professor Christian Siener, dass wenn man zu warm schläft, also bei über 20 Grad, dass sich der Anteil des braunen Fettgewebes erhöht, was ungünstig ist für unsere Gesundheit. Für dich ganz wichtig, Dunkelheit. Also um das Schlafhormon Melatonin letzten Endes zu bilden, braucht es einfach Dunkelheit, Finsternis. Also wenn du jetzt Lichtschlitze da hast und so, dass du, oder dir zumindest eine Augenmaske aufsetzt, dass du versuchst, dunkel die Zeit, die du zum Schlafen hast, gilt auch für alle Schichtarbeiter, auch für zwischendrin, möglichst in diese Tiefschlafphase zu kommen. Und das gelingt einfach, wenn man dunkel schläft oder wenn man sich was auf die Augen legt. Vielleicht noch eine Sache. Es geht schon am Tag los. Also wenn man häufig in so belichteten Räumen sitzt, Kunstlicht, dass man versucht, auch nochmal kurz Tageslicht zu tanken. Das ist wichtig für diesen Tag-Nacht-Rhythmus, dass man echtes Licht gesehen hat. Und dann bereitet er sich auch auf die Nacht vor und kann dann wiederum gut Melatonin bilden. Also es verbessert dann letzten Endes, wenn man Tageslicht sieht, da reicht schon eine halbe Stunde, verbessert dann auch wiederum den Schlaf. Also auch Licht ist wichtig dann wiederum, wenn es an der Zeit ist für den Schlaf.
Ist ja im Winter immer super schwierig, weil viele natürlich im Dunkeln zur Arbeit fahren und danach wieder nach Hause fahren im Dunkeln. Aber dann einfach vielleicht dann die Mittagspause mal draußen verbringen, Sandwich mit raus.
Genau,
und dann
so ist es. Aber das reicht schon, dass man mal da Licht gesehen hat, dass der Körper den Eindruck hat, ui, Tageslicht. Licht Tag und dann, es wird dunkel, jetzt ist Zeit zu schlafen.
Können wir ab jetzt mal beachten. Also es waren auf jeden Fall sehr viele spannende Facts wieder. Ich werde versuchen, jetzt mal meinen Schlaf zu optimieren, Achim. Ich werde dir bald mal ein Bild von meiner Schlafmaske schicken.
Bist du auch vielleicht mal wieder besser drauf.
Hallo! Vielen Dank auf jeden Fall und ich bin jetzt noch gespannt, was du zu unserem Ernährungsmythos der Woche sagst.
Der Ernährungsmythos der Woche.
Grüntee macht wach. Was sagst du dazu?
Jawohl, das macht er. Ne?
Auch schön.
Allerdings ist auch das Thema, wie ich finde, ziemlich spannend, weil es ist nicht nur abhängig vom Koffeingehalt. Also früher hat man bei Tee ja Thein und so weiter gesagt, aber das chemisch gesehen ist es schlichtweg Koffein. Allerdings ist die Wirkung im Grüntee, also der Koffeingehalt, ist durch die Gerbstoffe und diese Katechine, so heißen die, milder als im Kaffee. Also die Anflutung des Koffeins ist sozusagen nicht so wellenartig, wie man es oftmals bei Kaffee oder beim Espresso, dass man da so, boah, Adrenalin und auf einmal ist man so, so völlig in so einem
Loch,
fällt man so in sich zusammen, sondern also nicht so wellen- und so sturzbachartig, so wasserfallartig, sondern es ist viel gleichmäßiger, weil es eben gebunden ist an diese Katechine, ne, an die Gerbstoffe. Und das macht den trotz hohem Koffeingehalt in grünem Tee, der ist übrigens variiert ganz stark, je nach Sorte, von fast null bis hin zu Espresso-ähnlichem Koffeingehalt. Genau. Und das ist wiederum ganz eng gekoppelt letzten Endes, also der Koffeingehalt oder sagen wir mal der Wachmacherfaktor ist wiederum von der Sorte, vom Anbau und von diesem Katechingehalt abhängig und von der Zubereitung. Also das ist eine ganze Wissenschaft für sich, muss man wissen.
Wow,
aber grundsätzlich lässt sich sagen, eine hohe Qualität, also Tee, Grüntee von jungen Teepflanzen, die unter guten oder besten Bedingungen gedeihen, also zum Beispiel beschattet sind, das ist der sogenannte Gyokuro, wenn die wachsen. Und wenn es die Blätter der ersten Ernte sind, dann haben die den höchsten Koffeingehalt, aber gleichzeitig hoher Gehalt an Gerbstoffen, nämlich diesem Katechin. Und dann findet eine Bindung statt und das macht ihn besser verträglich und angenehmer und sozusagen in seiner wachmachenden und aktivierenden Wirkung. Also es bedeutet, ein hoher Koffeingehalt bei Grüntee heißt nicht gleich, dass man da ja aufgeregt ist oder dass es dann so abknickt, weil es eben entscheidend ist, wie viele Gerbstoffe da auch in dem Tee vorhanden sind. Und die sind eben mehr in qualitativ hochwertigem Grüntee. Und dann ist ja häufig so die Frage, die da immer gestellt wird, naja, wie ist es mit dem Koffeingehalt, wenn ich denn jetzt ziehen lasse? Also es wird, Grüntee wird dir eh empfohlen, relativ bei einer niedrigen Temperatur, 50, 60 Grad, 2 Minuten kurz ziehen lassen.
Ups, ich lasse den Beutel mal bis zum Schluss drin.
Ja, da wird ja wahrscheinlich jeder Grüntee-Fan, wird der jetzt ja, den Beutel aus der laut Tasse reißen so ja, und laut aufschreien. Das macht man eigentlich nicht. Mhm. Und in dieser kurzen Zeit, bei der relativ niedrigen Temperatur, wird auch relativ wenig Koffein gelöst, also in Summe, in den ersten 3 Minuten wird am meisten gelöst, dann wird das nach hinten raus, wird immer weniger aus dem Tee oder den Blättern gelöst. In Summe sind das, wenn man so lange drin ist, um die 85% des Koffeingehaltes. Aber eigentlich muss man sich da keine Sorgen machen, dass da zu viel drin ist, und man hat diese abpuffernde Wirkung eben durch diese Gerbstoffe, die in einem hochwertigen Grüntee auch drin sind.
So. Vielen Dank, Achim. Ich lerne hier jedes Mal was dazu. Alles klar, dann fasse ich wie immer noch einmal knapp zusammen. Also, was wir jetzt mittlerweile, glaube ich, alle verstanden haben, Schlaf ist wirklich enorm wichtig für unsere Gesundheit, für unsere Figur, für unser Köpfchen, für alles eigentlich. Und Schlafmangel dagegen kann ja wirklich gefährlich werden. Und wir können über Nacht sogar abnehmen, wenn wir das tagsüber mit der richtigen Ernährung und ausreichend Bewegung natürlich vorbereiten und 3 Stunden vor dem Schlafengehen nichts mehr essen und kleine Rituale entwickeln, um besser einschlafen zu können.
Early to bed and early to rise makes a Julia healthy, wealthy and wise. Und
dann,
euch alle.
Ja, euch alle. Ich sag auf jeden Fall und Achim natürlich auch vielen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch diese Folge gefallen hat oder ihr vielleicht irgendwie Freunde kennt, die auch nicht so gut schlafen können oder auch irgendwie Schlafmangel oder sowas haben, dann empfehlt diese Folge gerne mal weiter. Und ihr wisst, wir freuen uns immer über eure Fragen. Schreibt uns über Instagram oder per Mail an isso@edeka.de.
Eigentlich müssten wir jetzt noch so ein Einschlaflied singen, ne? La, le, lu, nur der Mann im Mond. Aber da bist du ja wach. Wir sagen einfach mal tschüss.
Ciao.
Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.
Es folgt eine Podcast-Empfehlung. Lu, bist du bereit?
Ich bin sowas von ready.
Are you ready? Herzlich willkommen bei Cheers, dem Wein-Podcast mit Lu.
Das bin ich, studierte Weinexpertin, Weinwirtschaftlerin und Weinbloggerin.
Und ich bin Jonas. Ich bin hier, um Lu eine Menge Fragen zu stellen. Denn wir sprechen in diesem Podcast über Wein, über Spannendes und eigentlich alles, was man wissen muss.
Egal, ob man Weinanfänger ist oder fortgeschritten, dieser Podcast ist für alle bestens geeignet, die Bock auf Wein haben.
Ja, welcher Wein passt zu welchem Essen? Warum ist Säure im Wein eigentlich so wichtig? Und wie kommen die Aromen in euren Wein rein? Und warum spuckt Lu nach dem Probieren immer wieder alles aus?
In kurzen und knackigen Episoden gibt's genau auf diese Fragen die passende Antwort.
Und ab und an gibt's auch noch Gäste. Und wenn ihr Fragen habt, dann schreibt sie uns an cheers@edeka.de. Jeden Montag gibt's eine neue Folge, überall da, wo es Podcasts gibt. Und ich würde sagen, cheers!
Cheers!